Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Das ist eine Halbzeit mit und wir haben die Karte wieder sowas von rappelvoll am zweiten Spieltag. Es geht alles, fast alles um den Begriff Fußballromantik und da spricht der Romantiker mal kurz, um was es geht.
Fußballromantik auf Schalke, Fußballromantik in Frankfurt, in Köln, in Dortmund, bei einer Fußballweltmeisterschaft. Generell und überhaupt. Wir sind beide sehr, sehr romantisch, in romantischer Stimmung. Wirklich, in außergewöhnlich romantischer Stimmung. Viel Spaß.
Besser. Ich hab die Geige eingepackt.
Besser geht nicht.
Werbung. Wolf, normalerweise machen wir sehr gerne Werbung, ne? Das sind wir beide Experten sozusagen auf dem Gebiet.
Total, Werbeexperten
natürlich. Reine Werbeexperten, wir haben normalerweise auch coole Partner wie Rasenmäher, Dünger, Biersorten, was auch immer. Aber heute haben wir wirklich was ganz Besonderes, denn heute haben wir einen direkten Bezug zu unserem Podcast und zu unserer Hörerschaft, denn es gibt ein Highlight. Wir vergeben zusammen mit dem IST in Düsseldorf und dem Sportbuzzer ein Stipendium für die Weiterbildung Sportmanagement sowie Fußballmanagement. Wer ein Stipendium gewinnen möchte, kann bis zum Ende der Bewerbungsfrist, also bis zum 20. August, eine E-Mail schreiben an gewinnspiel@sportbuzzer.de und in wenigen Sätzen erklären, warum ausgerechnet er oder sie es verdient hat, eines der beiden Stipendien zu gewinnen. Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein, das ist wichtig, und einen Schulabschluss, eine abgeschlossene Berufsausbildung oder die Fachhochschulreife besitzen. Der Start der Weiterbildung ist im Oktober. Um was es geht, erklärt euch jetzt der Mann, der bei dem es nicht gereicht hat für diesen Studiengang.
Ja, knapp vorbei am Stipendium, ehrlich gesagt. Und an allen Stipendien. Aber wir sind auch im Bildungspodcast, insofern freut mich das sehr. Also wer eine Karriere im Sportbusiness anstrebt und den nächsten Karriereschritt im Sport gehen möchte, ist am IST Studieninstitut genau richtig. Seit 30 Jahren bietet das IST berufsbegleitende Weiterbildungen im Sport an. Seit 10 Jahren ist die IST Hochschule für Management so weit, dass sie auch Bachelor- und Masterstudiengänge anbieten können. Das Ganze wird als Fernstudium durchgeführt.
Richtig,
so
ja,
könnt ihr
ja
parallel im Job arbeiten oder Fußballprofi sein und euch auf zukünftige Aufgaben vorbereiten mit sportspezifischem Fachwissen, um dann am Ende mit anerkannten Abschlüssen durchzustarten. Dank der flexiblen Lehrmethoden, Studienheft, Online-Campus, Online-Vorlesungen, App, ergänzende Seminare etc. entscheiden die Studierenden selbst, wann und wo sie lernen. Viele Bundesliga-Manager haben in der Vergangenheit bereits an IST-Weiterbildungskursen teilgenommen, wie zum Beispiel Max Eberl, Freddy Bobic, Marcel Schäfer, Alexander Rosen, Frank Baumann. Aber explizit nicht nur für Profis, sondern für alle, die ihre Karriere oder ihren Verein voranbringen möchten oder einfach ihren Traum wahrmachen möchten und im Sportbusiness arbeiten wollen.
Genau, also es gibt auch für alle Amateur interessierten oder bereits engagierten Fußballer oder ich sag mal ja welche, die ins Management gehen wollen, diese Möglichkeit beim IST und der Praxisbezug ist da besonders wichtig. Experten aus der Branche sind als Autoren und Dozenten in alle Studienangebote involviert und geben ihr Wissen an die Teilnehmer weiter. Ihr habt die Möglichkeit, dieses Stipendium zu gewinnen. Das ist eine einmalige Sache. Das Stipendium hat einen Wert von über 3.000 Euro, jedes der beiden, also Sportmanagement und Fußballmanagement. Und wenn ihr noch mehr wissen möchtet über die Möglichkeit, über die Möglichkeiten des IST, dann schaut nach unter www.sportbuzzer.de/IST. Alle weiteren Infos zum Gewinnspiel findet ihr außerdem in den Shownotes. Werbung Ende.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ossendorf.
Servus, grüezi miteinander und hallo. Das ist eine Halbzeit mit. Mein Name ist Heiko Ostendorp. Ihr hört den Podcast eures, ihres Vertrauens und am anderen Ende der Leitung, bestens aufgelegt wie immer in Bundesliga, fast schon in Champions League Form, würde ich sagen, Wolf Christoph Fuß.
Hallöchen.
Wolf.
Na, Ossi.
Na, ja. Wie ist die Lage?
Gut. Gut, ich hab Frankfurt geguckt und ich würde wahnsinnig gerne mit Eintracht Frankfurt starten, weil wir in der vergangenen Saison, das hat jetzt logistische Aufnahme, whatever, Erscheinungsgründe, dass wir Eintracht Frankfurt äußerst stiefmütterlich behandelt haben, weil wir ja wirklich immer Donnerstag Vormittag, Mittag aufnehmen, Donnerstag 18 Uhr erscheinen. Und Donnerstag 21 Uhr die Eintracht große Erfolge in Europa feierte. Das wollte dann eine Woche später aber da schon keiner mehr hören, weil man schon beim nächsten Spiel war, möglicherweise.
Exakt sowas, ja.
Deshalb will ich die Gunst der Stunde nutzen und Eintracht Frankfurt nochmal ganz herzlich zur vergangenen Europapokalsaison gratulieren.
Ne? Absolut.
Das Ding gestern Abend ist natürlich zu Recht in die Wicken gegangen, weil sie gegen ein sehr professionelles, sehr seriöses Real Madrid 2-0 verloren haben. Das kann passieren, sollte allerdings jetzt nicht nachhaltig für Unruhe sorgen.
Bevor ich mich dazu äußern werde und zu den Umständen, warum wir so wenig oder so viel, nein, wir haben ja wirklich wenig über Eintracht gesprochen, du hast gerade schon...
Zu wenig über Eintracht Frankfurt für das, was sie erreicht haben.
Absolut. Und ich würde deshalb vorwegschicken noch eine Sache, die für alle Hörerinnen und Hörer, glaube ich, extrem wichtig war, weil es ein bisschen für Wirbel gesorgt hat rund um unsere erste Ausgabe nach der langen Sommerpause. Wir waren leider bei Apple am Anfang nicht zu finden, beziehungsweise nur in der Suchmaske. Wir haben auch sehr, sehr viele Nachrichten deshalb bekommen. Leider ohne unser Zutun ist es so passiert, dass wir nicht zu finden waren. Dann waren wir doppelt zu finden. Lange Rede, kurzer Sinn. Wichtig für euch alle, die uns jetzt zuhören und vielleicht auch in Zukunft zuhören wollen, ihr müsst nochmal uns abonnieren. Für diejenigen, die uns schon abonniert hatten, es ist aufgrund eines irgendwelchen Fehlers bei Apple, ist es so, dass ihr uns nochmal abonnieren müsst. Und dann bekommt ihr ab jetzt auch immer wieder einen Push, wenn wir auf Sendung sind und dann ist das Ganze geritzt. Also alle Infos dazu findet ihr auch nochmal bei uns auf der Insta-Seite, eine Halbzeit mit. Da werden wir das auch nochmal erklären und aufgreifen. Ist aber nicht so kompliziert. Am Ende müsst ihr uns einfach nur nochmal abonnieren und das solltet ihr ja sowieso tun. So, jetzt kommen wir, sind wir wieder bei Eintracht Frankfurt. Wolf?
Apple war noch in der Sommerpause, wolltest du damit
Apple sagen. War noch in der Sommerpause, genau, das kann man so sagen. Ja, ich habe das Spiel natürlich auch geschaut und ich war, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, ich war vor allen Dingen beeindruckt, ob der spielerischen Leichtigkeit, Sicherheit bei Real. Also ich fand, es war fast so ein bisschen, ohne Eintracht Frankfurt da jetzt schmälern zu wollen, weil sie haben es eigentlich gar nicht so schlecht gemacht, aber sie kam fast gar nicht an den Ball. Real ist so eine eingespielte Truppe.
Der Maschine.
Ja, wirklich, eingespielte Maschine. Und mir war es auch gar nicht bewusst, die Startelf war ja, glaube ich, exakt die gleiche wie beim Champions-League-Finale. Da ist ja nicht viel passiert. Ne? Das heißt, die Mannschaft ist eingespielt und wurde jetzt noch ein bisschen verstärkt. Rüdiger hat jetzt noch nicht gespielt. Aber es ist einfach auch in diesem Jahr...
Eingewechselt worden.
Ja, genau. Von Anfang an meinte ich. Muss man die wieder in allen Wettbewerben auf dem Zettel haben.
Immer. Das ist ja mein Reden. Immer gewesen.
Ja.
Das ist in Madrid muss ich keiner mausern. Ne?
Zum Titel. Das war dein Lieblingsthema der vergangenen Saison.
Das war aber unfassbar. Ja.
Eintracht, es ist natürlich mit einem Start gegen Bayern und gegen Real Madrid, sag mal, da kann man leichtere Saisonstarts haben. Aber ist natürlich jetzt auch das große Thema, wie werden sie den Abgang von Philipp Kostic?
Ja, und das hat man gestern gesehen. Die linke Seite war verwaist. Ja. Ohne dem Lenz jetzt zu nahe treten zu wollen, aber die linke Seite ist halt einfach eine andere. Und das wird die ganz große Aufgabe sein. Ich hatte ja vor einer Woche Eintracht Frankfurt auf 4 getippt.
Möchtest du es nochmal korrigieren?
Nach dem Abgang von Kostic. Und ich meine jetzt nicht den Start, ne? Aber nach dem Abgang von Kostic würde ich da fast noch mal ran, theoretisch. Ich weiß, dass ich es nicht darf, aber ich Also ich hätte das Bedürfnis.
Kann ich total verstehen. Ich habe sie ja auch auf 5 gesetzt. Die Krux an der Geschichte war, das haben wir auch zu unserer eigenen Verteidigung schon erwähnt, und das wird allen so gehen, die an irgendwelchen Tippspielen teilnehmen und teilgenommen haben. Es ist dieses Jahr halt extrem lange noch Transferperiode nach dem Saisonstart. Das heißt, es kann in allen Kadern noch so viel passieren. Und da ist ein Abgang wie Kostic bei Frankfurt, egal wie der jetzt ersetzt wird. Ne? Die haben ja auch diverse Leute da auf dem Zettel. Wahrscheinlich wird's heute oder morgen da schon jemanden geben. Trotzdem ist der eigentlich nicht so gut wie nicht 1:1 zu ersetzen. Ne?
Unterschiedsspieler.
Absoluter Unterschied.
Ein brutaler Unterschiedsspieler auf der linken Seite. Der ist ja nicht umsonst zum Spieler der Saison in der Europa League gekürt worden. Entsprechend ist klar, dass du siehst, was fehlt. Also insbesondere gegen Gegner wie Real Madrid. Ja. Ich habe das gestern, es war gestern so auffällig, da links, wer ganz genau hingeguckt hat, auf der linken verwaisten Seite war mit Bleistift eingeritzt in den Rahmen: Philipp, wo bist
du? Ja. Stand bei mir auch tatsächlich, obwohl wir auf unterschiedlichen Bildschirmen geguckt haben. Das ist interessant.
Ja, also meiner war sehr groß und damit war es sehr deutlich zu erkennen. Es war wirklich spektakulär auffällig, fand ich. Ansonsten kann Kamada natürlich das Tor machen. Ja. Fakt ist, das ist ja auch eine Erfahrung, die Liverpool gemacht hat im Champions-League-Finale. Du musst halt gegen Real, musst du halt alles nutzen, was sie dir geben.
Exakt.
Und das ist erstmal eine Garantie für nichts, erhöht aber die Chance.
Definitiv.
Also Real Madrid ist gemausert, ne? Und Eintracht Frankfurt hatte ein tolles europäisches Jahr gestern dann endgültig abgeschlossen. Ich glaube, ein tolles Erlebnis für den Gesamtverein. Nichtsdestotrotz, unabhängig vom Ergebnis. Und jetzt ist Tagesgeschäft. Jetzt geht es ums Tagesgeschäft und jetzt geht es darum, die Voraussetzungen zu schaffen, dass dann auch in der kommenden Saison europäische Abende mit einer hohen Wahrscheinlichkeit stattfinden.
Lass uns noch mal kurz bei Kostic bleiben. Der Kollege Peter Fischer hat sich ja auch rund um dieses nächste europäische Finale wieder, ja, ich sag mal, in seiner gewohnten, ich finde, sehr wohltuenden Art auf diversen Kanälen zu diversen Themen geäußert, hat sich mit einem Fan angelegt bei einer Rede, wo es darum ging, dass die Fans sich bitte zurückhalten mögen rund um dieses Finale, weil er vom UEFA-Präsidenten Schäferin den leisen Hinweis bekommen hat, wenn da auch nur ein Feuerzeug heute entflammt wird, dann spielt er in der Champions League möglicherweise ohne Zuschauer. Das ist das eine große Thema. Das andere war halt der Kostic-Abgang, wo er gesagt hat, es zeigt ihm, wie pervers dieses Geschäft geworden ist, wenn ein Spieler, der so eine Saison mit Eintracht hatte und an dem Tag, wo er gegen Real Madrid auf größtmöglicher Bühne nochmal auflaufen kann und die Auszeichnung zum Spieler der Saison bekommt in der Europa League, wechselt er zu Juventus Turin. Wie siehst du das? Ja. Also kannst du den Spieler nachvollziehen oder sagst du, nee, also da bin ich 100% bei Fischer, der sagt, ey, das muss doch auch irgendwie was mit dir machen und das willst du doch noch mitnehmen. Und da ging es ja jetzt fast mehr um den Zeitpunkt als um die Tatsache, dass der Transfer...
Ich glaube, wenn du den Spieler gefragt hättest, hätte er auch gesagt, klar, ich komme. Also das mache ich noch mit. Aber wenn du natürlich der Verein bist, der gerade 17 Millionen für einen gesunden Spieler ausgegeben hat und du weißt ja, dass 90 Minuten halt mit einem gewissen Risiko, mit einem gewissen gesundheitlichen Risiko, will heißen Verletzungsrisiko, behaftet sind, dann drängst du natürlich als eben der Verein darauf, dass er dieses Spiel eben nicht mehr macht. So, also das ist ja dieses alte Spiel mit der Romantik.
Ja, haben wir
ich,
oft.
Ich bin ja, ich will ja häufig. Ich bin ja auch so. Also ich will mir ja die Romantik nicht nehmen lassen.
Du bist einer der größten Romantiker.
Und lass mir dann jedes Mal wieder aufs Neue mit dem Hammer auf die Kniescheibe hauen, dass es das halt nicht mehr gibt, um dann irgendwann zu realisieren, warum warst du eigentlich so blöd daran zu glauben?
Ja. Vielleicht also auch warum, weil du es willst, oder? Also
natürlich. Also das ist ja so ein Rest Romantik, glaube ich, versucht sich jeder zu erhalten, ist dann sehr überrascht oder auch enttäuscht oder auch nicht. um dann kurze Zeit später festzustellen, naja, das ist halt, das ist Zeitgeist. Also so ist halt der Lauf der Dinge.
Oder ist es wie in der Liebe, Wolf? Ist es wie in der Liebe, dass die Romantik irgendwann mal weniger wird und die Schmetterlinge aufhören? Ich habe gestern die, passt vielleicht ganz gut tatsächlich, ich habe gestern mir die Werder-Doku, die letzten beiden Teile, angeguckt. Ich weiß nicht, ob du sie schon gesehen hast.
Nee.
Sehr zu empfehlen, sehr, sehr viel Insight. Wir haben ja oft schon über Dokus, Fußball-Dokus, Sport-Dokus im Rahmen unseres Podcasts auch gesprochen. Die würde ich definitiv zu den besseren zählen, weil du echt viel erfährst. Also du, es wird sehr, sehr offen über Zahlen geredet. Also du weißt, mir war es nicht bewusst, dass es so, also so kurz vor knapp war, dass Werder wirklich ein sehr, sehr ernsthaftes Problem bekommt. Also die haben im Prinzip, sitzt da Frank Baumann und sagt, sitzt da mit damals noch Markus Anfang zusammen. Und es geht um was ist, wenn jetzt ein Angebot für Ömer Toprak kommt. Und dann sagt der Baumann im Prinzip, ja, wenn einer auch nur einen Cent bietet, müssen wir den eigentlich verkaufen. Sonst sind wir am Arsch. So, und also in der Ausprägung gibt's halt extrem viele Details, die so eine Doku ja auch ausmachen und spannend machen, wenn du wirklich das Gefühl hast, du bist nah dran. Und das ist extrem gut. Jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt. Die begleiten halt auch zwei Fans über das ganze Zweitliga-Jahr. Und da geht's genauso. Ne? Der eine ist halt auch totaler Romantiker und sagt, lebt das Ganze total emotional mit und sagt dann am Ende aber auch so relativ realistisch, dann ich bin jetzt froh, dass es vorbei ist. Ich kann heute gar nicht feiern. Also am Tag der Aufstiegsfeier kann er im Prinzip gar nicht richtig feiern, weil ihn das alles emotional so mitgenommen hat. Das zeigt ja auch, wie viele Leute und Menschen da einfach echt so mitfiebern und ihr ganzes Geld und ihre Zeit dafür investieren und so weiter. Natürlich willst du denen diese Romantik, das letzte Stückchen ja irgendwie auch nicht nehmen. Ne? Und das wird denen dann brutal vor Augen geführt. Du identifizierst dich nicht nur mit dem Verein, sondern meinetwegen mit einem Spieler wie Philipp Kostic, der letztes Jahr einen Riesenanteil dran hatte, dass Frankfurt so erfolgreich war, in Europa zumindest.
Ja.
Und dann geht der ja irgendwie am Tag vor dem Finale gegen Real Madrid. Natürlich geht da immer so ein Stückchen, bricht da was zusammen. Und der Fischer ist halt nun mal ein Romantiker, ne? Ein sehr emotionaler.
Also und der darf es auch sagen. Also das ist ja höchst authentisch,
ja.
Also was er da macht. Also erinnere dich, es hätte nicht viel gefehlt und Kostic hätte die letzte Saison schon nicht mehr bei Eintracht Frankfurt gespielt. Ja. Also auch das gehört ja mit zur Wahrheit dazu. Dass er dann, dass es da Streikszenarien gab oder sich auftaten oder hätten auftun sollen, so dass er nicht wollte oder dass er dann doch wollte und dann wurden viele Gespräche geführt und dann war er wieder da und dann hat er alles überragt und alles im Grund und Boden geschossen. Ich glaube schon, dass Eintracht Frankfurt in den letzten, wie viel waren es, 4 Jahren von Kostic in extremem Maße profitiert haben. Und dann ist halt irgendwann der Punkt erreicht. Das ist halt immer diese Illusion für immer.
Ja.
Ist halt,
gibt's ist halt selten,
die,
ne?
Ist, die gibt's selten. Damit wird immer gespielt. Aber jeder weiß im Grunde, dass es nicht für immer ist. Wenn ein Trainer unterschreibt bei einem Club, irgendeiner hat das mal gesagt, wenn ich heute beim Club X unterschreibe, dann habe ich im Prinzip direkt meine Entlassungspapiere mit unterschrieben. Stimmt. Ich weiß nur noch nicht wann. Mhm. Also ab dann kann es im Grunde jederzeit passieren.
Bei einem Trainer ist es sicherlich noch extremer, glaube ich, weil es halt öfter der Fall ist, dass der Verein am Abzug sitzt, ne, und irgendeine Entscheidung trifft und brauchst ja nur gucken, hab's letztens noch gelesen, die Durchschnittsarbeitszeit eines aktuellen Bundesliga-Trainers ist ungefähr ein Jahr, glaube ich.
So. Ja.
Und wir hatten in diesem Sommer, glaube ich, 8 Trainerwechsel. Was ja auch brutal ist. Also früher gab es im Sommer eigentlich, gab es vielleicht mal einen gefühlt oder zwei. Jetzt gab es letztes Jahr, glaube ich, 7, dieses Jahr 8. Das ist schon auch eine brutale Fluktuation. Und das ist eben die Frage. Akzeptiert man das und sagt, das gehört halt mittlerweile zum Geschäft?
Es bleibt ja gar nichts
anderes übrig. Als Fan bleibt dir nichts anderes übrig. Als Verantwortlicher kannst du natürlich immer die Dinge zumindest noch ein Stück weit beeinflussen. Es gibt ja erwiesenermaßen Vereine, die, ich sag mal, die dann ein bisschen ruhiger sind. Gladbach war lange Zeit so ein Club, da hat sich's aber auch überschlagen. die letzten Jahre. Freiburg ja. ist natürlich eigentlich immer das Sahnebeispiel. Werder Bremen war, wie lange war Otto Rehagel da? Über 20 Jahre, roundabout. Ja. So, und haben jetzt natürlich auch so ein Ding gehabt, als sie, das siehst du auch in der Doku, als Markus Anfang kam, hatten die den Plan, mit dem 3, 4, 5 Jahre zu gehen. So.
Natürlich.
Und natürlich. Gladbach mit Marco Rose mit Sicherheit auch.
Ja. Ne? Und mit Adeyuta auch. Weil ja. die nehmen ja nicht so viel, zahlen ja nicht so viel Ablöse, um dann an einem Jahr zu sagen, tschüss. Richtig. Also das tun sie ja schweren Herzens oder nicht.
In dem Moment, wo du natürlich einem Spieler oder einem auch Trainer eine Ausstiegsklausel einbaust, aus welchen Gründen auch immer, ist die Gefahr natürlich deutlich größer. Also ich sage, wenn du jetzt, ne? Also das war ja zum Beispiel auch was Eberl damals gesagt hat, wir hätten den sonst nicht gekriegt, den Rose, aber dann musst du halt auch damit rechnen, dass der dann möglicherweise nach einem Jahr
sagt. Ganz, ne? Genau, ganz genau.
Tschüssikowski.
Ja, absolut.
Lass uns noch mal einmal zur Eintracht kommen, weil du hast sie ja auch beim Auftaktspiel gesehen und erlebt. Ja, da wurden sie, ich sag mal, ein bisschen zerfleddert, ne? Wie vielleicht ein Satz noch zur Eintracht und dann kannst du vielleicht auch den Schwenk machen zu den neuen Bayern.
Warte mal kurz. Oh, da ist, kommt ja gerade der Room Service rein. Excuse me.
Excuse me.
I need half an hour. Sorry.
Ja. Schmeiß den raus. Hatten wir schon mal, ne? Witzigerweise war ich damals in der Schweiz, weiß ich noch genau. Gleiches Szenario. Ja. Ist jetzt auch eine Zeit, wo man sagt, da kann man auch mal klopfen und sagen, so.
Naja, ich hatte vor allen Dingen so das rote Schild dran gehängt.
Ja.
Aber es gibt zwei Eingangstüren.
Ja, rotes Schild hin oder her. Es gibt eine Uhrzeit, wo auch Mr. Feed raus muss. Ne?
Ja. Ja, klar. Sitzt er hier mit seinen zwei Weißbieren, sitzt hier in der Sitzgruppe und auf einmal kommt so ein Container hier reingeschoben.
Ja, also
mit einem Selbstverständnis ist es außergewöhnlich.
Aber der Kollege damals, weißt du noch, in der Schweiz, der hat mir nicht mehr viel Zeit gegeben. Das war zum Glück zum Ende. Ich bin mal gespannt, ob du die halbe Stunde noch kriegst. Oder ob die dann schon mit dem SEK da einrücken.
Ja, wenn es eine halbe Stunde ist, dann kriegen wir es ja noch mit hier gemeinschaftlich.
Du wolltest über Frankfurt, Bayern und über die möglichen Stärken und Schwächen der beiden neuen Teams sprechen gerade.
Nee, ich habe jetzt völlig den
Fragen. Ich hatte dich gefragt, wie du Frankfurt gegen Bayern erlebt hast und wie du die Bayern siehst, die du jetzt ja schon, also wie stark ist Bayern tatsächlich?
Also wie stark die Bayern tatsächlich sind, das wissen wir erst im März, April. Also das ist meine standardisierte Antwort im Grunde seit Jahren. Gute Saisonstarts gab es immer wieder, ehe es dann so ein bisschen wegklappte, wo irgendwann klar war, der Vorsprung ist schon namhaft. Ja. Ne? Dann klappt es ein bisschen weg und dann läuft die Liga so ein bisschen bei her. Und im März, April, wenn die Preise vergeben werden, offenbart sich dann die volle Stärke. Und ich glaube, dass dann das Thema Lewandowski auch nochmal auf Wiedervorlage kommt. Das, was man im Moment sieht, ist außergewöhnlich, ohne klaren Zielspieler, aber mit so vielen Optionen und so vielen Möglichkeiten und also einer solchen Torgefahr und Variabilität im Angriffsspiel, das ist alles, glaube ich, zu stark für den Rest der Bundesliga.
Da würde ich gerne nochmal reingehen, Wolf.
Die spielen Leipzig und spielen Frankfurt, die spielen Euroleague-Sieger und spielen einen Herausforderer, relativ am Anfang der Saison noch dazu, und spielen die mit einem Torverhältnis von 11-4. Das ist schon gut.
Das ist schon gut, genau. Und diese elf Tore, auf die wollte ich hinaus, die haben sich ja verteilt. Letztes Jahr hätte wahrscheinlich 9 Lewandowski gemacht und 2 irgendwelche anderen. Und jetzt scheint es so, als ob die ganze Offensive, und das siehst du ja sofort, das Offensivspiel ist ein ganz anderes. Ne? Der Zielspieler ist weg, haben wir letzte Woche schon kurz drüber gesprochen. Genauso ist es gekommen und wird es auch kommen. Lewandowski hat jetzt in diversen Interviews gesagt, er traut Gnabry und Mané locker 20 Tore zu, jeder. Das heißt, werden auch aus deiner Sicht die Lewandowski-Tore jetzt einfach verteilt oder siehst du da einen, der trotzdem 30, 40 machen kann in der Truppe?
Doch, klar, es wird sich schon ein Top-Torjäger wird sich rauskristallisieren. Ich denke, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Gnabry und Mané. Ich habe auch noch Müller auf dem Zettel, ehrlicherweise. Mhm. Das auf jeden Fall. Aber das so zwischen den dreien, glaube ich, wird es dann letztlich laufen.
Bei Bayern oder ligaweit? Aber, weil da haben wir ja jetzt auch noch einen, ich sag mal, zumindest einen sehr, sehr prominenten Rückkehrer, der an die Zahlen zuletzt ganz gut drankam. Ja. Also Timo Werner, meine ich natürlich, hat in seiner letzten Saison bei Leipzig 28 gemacht, richtig? In der Liga?
Ja, ich glaube 28 ist zu viel, aber über, also es sind 20 auf jeden Fall.
Ich meine, es waren 28, aber ist egal. Traust du ihm das zu? War das mit Schick?
Ja, hundertprozentig. Hundertprozentig. Schick ist auch ein ganz heißer Kandidat, auch ein 20-Plus-Kandidat. Also das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen, weil es halt den Top-Torjäger gibt. Also so ein 40er wird es so schnell nicht mehr geben. Ja. 30 hat es jahrelang nicht gegeben, so ehrlich muss man sein. Also das ist alles, was über 20 ist, ist schon brutal gut. So, und alles, was über 25 ist, ist dann fast schon Next Level. Und da habe ich so 3, 4, 5 Kandidaten, die ich in den Sphären sehe.
Also Werner nimmst du dazu?
Werner, finde ich, ist eine Top-Verpflichtung von
RB. Aber es ist spannend, ne?
Hinters-
also es,
ja, spannend.
Es ist spannend. Ich finde, es ist nicht so einfach, wie es jetzt vielleicht sich ausgemalt wird, wie das oft auch bei spektakulären Rückholaktionen war. Ich hab die quasi gefühlt im Jahresrhythmus bei BVB erlebt, von Sahin angefangen bis hin zu Hummels und Götze und ich will sie jetzt gar nicht alle aufzählen. Es geht manchmal gut, manchmal nicht. Bei Werner, sage ich, finde ich die Idee und den Move, das zu machen, für aus RB-Sicht auch absolut plausibel und gut. Trotzdem sage ich, Achtung, es ist nicht gesetzt, dass der 25 Tore macht, weil das ist mittlerweile eine andere Mannschaft. Die spielen einen anderen Fußball, die haben einen anderen Trainer und es gibt auch andere Konkurrenz innerhalb des Kaders. Ne? Also für mich ist zum Beispiel aus meiner Sicht ist ein Kunku eher ein Kandidat für den Torschützenkönig als Werner, sag ich jetzt.
Ja. Ja, die werden's austarieren müssen, das Werner-Modell oder das Silva-Modell. Mhm. Also mit klarem Zentrumspieler oder mit einem Tempo-Halbflügel hängend Stürmer. Das sind ja unterschiedliche Varianten.
Kann ich das nochmal, können wir nochmal eben zurückspulen? Mit einem was? Ja. Mit einem was? Tempo zurück.
Ja, also jetzt du kannst ja die Position von Timo Werner, das ist ja das Außergewöhnliche an ihm als Spieler, die kannst du ja nicht wirklich greifen. Mhm. Der kann über außen, der kann über die Halbposition, natürlich letztes Drittel, aber das ist ja kein klassischer Knipser, sondern das ist ja einer, der ein bisschen Wiese vor sich braucht. Also das ist ja kein Räumer im 16-Meter-Raum. Mhm. So, sondern einer, der übers Tempo kommt. Und deshalb ist diese Position auch nicht so klar zu definieren. So ähnlich wie bei Nkunku. Und dann kannst du es natürlich mit den beiden plus Silva spielen. Du kannst es mit Nkunku, Olmo plus Werner spielen. Wie auch immer. Also da gibt's halt einfach ganz viele Modelle.
Ist ähnlich.
Und ganz viele Möglichkeiten.
Ist ähnlich variabel wie bei Bayern, oder? Also wenn du die Protagonisten jetzt durchgehst.
Die Breite im Kader ist außergewöhnlich. Ja.
Also ich meine jetzt vor allen Dingen dieses offensive Reihe, die du gerade angesprochen hast. Das ist ja bei Bayern mit Sané, mit Musiala, mit Müller, mit Gnabry und eben Mané ist es ja ähnlich, ne?
Musiala übrigens könnte auch ein 20er werden.
Ja, also, ja.
Was Tore betrifft. Also,
trau ich ihm definitiv zu. Also für mich der
brutaler Start
überragende Mann in den beiden Spielen, jeweils eine Halbzeit zumindest. Ja. Ne? Also,
ja, absolut. Aber wenn du jetzt Breite, Tiefe, kommt Leipzig dem Bayern am nächsten.
Ja. Ja.
Was den Kader betrifft. Also wenn du wirklich 1 bis 18 nimmst.
Werden sie in Dortmund natürlich jetzt aufheulen wieder und dich durchbeleidigen und sagen, wir haben...
Nein, das ist ja eine Garantie für nichts. Also das muss man. Also Dortmund hat ja auch sehr gut eingekauft jetzt. Also sie haben jetzt Toni Modest noch geholt für ganz vorne. Das heißt, wenn sie es so spielen, das Ding gegen Leverkusen musste auch erstmal gewinnen.
Ja, war ein Schweinespiel, ne? Also war ein schmutziges Spiel.
Total. Ja. Super, super kleinteilig, ja. Super intensiv. Und ich habe viele gehört, die gesagt haben, das hätte Dortmund in der Vorsaison noch nicht gewonnen. Ich warne vor vorschnellen Urteilen. Weil in der Vorsaison gab es am ersten Spieltag ein 5:2. Da haben alle auf dem Boden gelegen und gesagt, nach dem 1:1 der Bayern in Gladbach, jetzt kriegen wir aber einen
Titel. Ja, stimmt, ja.
Also ja, schon immer auf dem Schirm. Es zählt immer nur der letzte Eindruck. Mhm. Da musst du sehen, was die Freiburg haben die als nächstes. Ganz schwieriges Spiel, mega schwierig. Ganz kompliziertes Spiel.
Freiburg auch mega, ja. Mega Auftakt gehabt.
Ja.
Richtig,
ja.
Stark.
Und da muss, also das muss Dortmund, den Beweis muss Dortmund halt wirklich, wirklich erbringen. Was sie mit Terzic halt tatsächlich haben, ist jetzt ein Trainer, der vorangeht. Es gibt jetzt auch keine Ausreden mehr. Und ich fand signifikante Szene, Schlotterbeck. 5 Minuten vor Schluss steht er vor der Süd und pusht da 25.000 Menschen, die sofort verstehen, was Sache ist. Und das ganze Stadion ist entflammt und trägt diese Mannschaft und trägt das 1:0 über die Ziellinie. Das ist ein Geist und das ist ein Spirit, den sie sich bewahren müssen, um über die Saison maximal erfolgreich
zu sein. Ja, weil das natürlich erstens vergangene Saison nicht so der Fall war. Dieses Zusammenspiel, Mannschaft, Trainer, Publikum.
Also zumindest mal gegen Ende.
Genau,
ne?
Genau. Ja. Und weil das natürlich eben, ich sage, 2 bis 5% sind, zumindest in Dortmund, die das ausmachen kann. Wenn du diese Einheit hinkriegst, wie es unter Kloppo zum Beispiel jahrelang war. Ne?
Ja, das stimmt.
Aber wir sind wieder bei Modest, sind wir jetzt so drüber hinweggegangen. Das ist jetzt das zweite oder dritte Mal bereits und wir kommen nachher noch auf ein letztes Thema, wo das dann nochmal der Fall sein wird. Also wir sind heute sehr beim Thema Fußballromantik und was ist sie noch wert? Also Toni Modest, Baumgart hat getobt, Fans, die ihn geliebt haben, sind auf die Barrikaden gegangen. Der geht jetzt für ein Jahr dahin, was für ein Pharisäer, wir spielen mit Köln international, bla bla bla. Frage, ähnlich wie bei Kostic, ähnlich wie bei Lewandowski, Wolf?
Hey, du hast mit 34 Jahren einen Spieler nochmal die Chance, Champions League zu spielen. Ja. Mal abgesehen davon, dass du ein tolles Gehalt hast für das Jahr.
Also du meinst, es spielt auch eine Rolle tatsächlich.
Natürlich spielt das eine Rolle. Aber in dem Fall kann ich den Spieler, kann ich ihn verstehen. Weil, dass er mit dem FC nochmal so eine Saison spielt wie letztes Jahr, ist jetzt, hat zumindest jetzt nicht größte Wahrscheinlichkeit, meiner Meinung nach. Insofern kann ich das Spielerseits total nachvollziehen. Und dann ist der FC halt auch in einer Situation, wo der Spieleretat erneut um 20% gekürzt wurde. Und Toni Modest kostet halt eine Mark.
Im Unterhalt?
Und wenn du, meinst du? Im Unterhalt. Ja. Und jetzt bringt er dir 34-jährig nochmal Ablöse plus spart dir Gehalt. Also dann ist es auch einfach, und dann kommen wir wieder zu deiner Doku, eine Situation, die Köln einfach machen muss.
Ja.
Und Baumgart war ja nicht sauer darüber, dass der Spieler wechselt.
Richtig.
Sondern Baumgart war sauer darüber, er war über den Zeitpunkt sauer.
Ähnlich wie bei Kostic.
Ja. Also muss das am Tag, und das war ein wichtiges Spiel für den FC. Ich habe das an anderer Stelle auch schon mal gesagt. Also der Saisonstart ist in Köln enorm wichtig. Gerade nach dem Pokal aus. Also wenn du gegen Aufsteiger zu Hause dann nicht gewinnst oder sogar verlierst, und das war ja ein, Es war auch ein komisches Spiel, ne? Also mit sehr komischen VAR-Entscheidungen.
Da habe ich ehrlicherweise gar nichts von gesehen, weil ich
so, Vater-Tochter. Aber du hast davon gelesen, dass es, dass es da eine gewisse
Problematik gab. Klar, ich habe die Szenen auch dann im Nachgang gesehen und so, aber ich habe jetzt nichts live oder so.
Also da muss man schon sagen, okay, der Sieg am Ende verdient, aber im Zustandekommen auch zumindest mal
diskutabel.
Ungewöhnlich.
Ja.
Diskutabel. Ja. So. Und jetzt hat der FC die 3 Punkte, ist in der Wertung und so kannst du jetzt erstmal die nächsten Wochen bestreiten als erster FC Köln.
Kannst ein bisschen durchpusten, ne?
Genau. Nach dem ganzen. Nach dem Pokal aus und so.
Pokal aus, Özcan Abgang, Modest jetzt weg.
Das ist, du hast mit Özcan und Modest hast du 2 tragende Säulen aus der Vorsaison verloren. Das darfst du nicht vergessen. Und es ist nicht so, dass die gleichwertig ersetzt wurden, sondern die wurden ersetzt durch Spieler, die in diese Position erst reinwachsen müssen und wo es die Vision gibt, dass sie da reinwachsen können. Mhm. Aber wo du keinerlei Garantie hast, dass es so kommt.
Gut, also, das kann jetzt sein.
Ganz wichtiger Dreier.
Da wir uns ja in dieser aktuellen Transferphase noch befinden, kann das minütlich sein, dass da was passiert natürlich, aber du hast ja recht, bei Köln, es gibt ja einen Grund, warum sie ihn eben Modest abgegeben haben, nämlich vor allen Dingen wirtschaftlichen, und da ist jetzt auch unwahrscheinlich, dass sie da jetzt noch einen 1:1 Ersatz holen, definitiv, weil sonst hätten sie ja gar nicht abgegeben, wenn sie die Verfügung gehabt hätten. So. Ich sage, Modest, das ist meine These, sage ich, schadet Köln mehr, als dass er Dortmund hilft. Das ist meine These zu der Sache. Also ich glaube,
was zu beweisen.
Wie alles, was wir hier so von uns geben. Ne? Ja. Aber am Ende ist es, finde ich, bei Köln immer derjenige gewesen, wo auch der Gegner wusste, ey, wenn der auf dem Platz steht, egal wie viel Ballkontakte so ein bisschen dieses Lewandowski-Ding, egal wie viel Ballkontakte der vorher hatte, der kann halt sein, dass der in der 93. mummelt der hier irgendeinen rein oder vielleicht dann in der 94 noch einen hinterher. Das ist halt irgendwie ein klassischer Stürmer-Schrank. Dazu, glaube ich, für die Mannschaft als Zielspieler und jemand, der auch mitspielt und so, extrem wichtig gewesen. Das heißt, bin ich bei dir zu sagen, mit ihm und Özcan sind da wirklich zwei absolute Säulen weggebrochen. Das heißt, für den FC, dem tut das richtig weh. Beim BVB mal abwarten. Ne? Die Entscheidung zu sagen, wir holen einen Spieler, der in einem gewissen Alter ist, der dementsprechend schon eine gewisse Erfahrung hat, sich mit der Rolle möglicherweise anfreunden kann, eben nur für ein Jahr hierher zu kommen, weil wir Haller natürlich auch nichts verbauen wollen, in der Hoffnung, dass er dann gesund und munter wieder zurückkommt. Auch das ist nachvollziehbar, aber also mir fehlt so ein bisschen die Fantasie zu sagen, der spielt da jetzt immer und macht irgendwie 20 Buden. Dafür glaube ich, wird er dann auch am Ende zu wenig Einsatzzeit haben, wenn Dortmund es so aufstellt, wie sie es ja auch aufstellen können. Also die haben ja auch durchaus, ähnlich wie die beiden Vereine, über die wir vorhin gesprochen haben, Bayern und Leipzig, auch
Möglichkeiten.
Extrem viele Möglichkeiten, ja.
Ja.
In der Ausrichtung.
Ja, ich glaube, dass Modest eine gute Rolle spielen wird in Dortmund und dass er ihnen helfen wird und dass es ein ganz klarer Kandidat, Publikumsliebling werden kann. Also du weißt, dass sich Kölner und Dortmunder auch Fanlager sehr nah sind.
Ja, die Frage ist, wie lange
sehr,
noch, ne?
Sehr
nach dem
beiden Transfers. Ja, aber ich glaube, dass es dabei bleibt erstmal und dass die mit ganz viel Wohlwollen aufgenommen werden. Und Toni Modest ja sowieso vom Typ her einer Everybody's Darling.
Ja.
Der wird irgendwann anfangen, wichtige Tore zu schießen und dann auch kurz vor Schluss Tore zu schießen. Und dann wird man sich irgendwann am Saisonende überlegen, ob man dem vielleicht nicht sogar noch einen leistungsbezogenen Anschlussvertrag gibt. Also das ist das, was ich glaube.
Was zu beweisen wäre.
Ja, was zu beweisen wäre. Ja, natürlich. Also Toni Modest ist einfach ein Knipser.
Ja, bin
es
ich bei dir.
Einfach ein Knipser. Es ist nicht Haaland. Ne? Es ist eher so vom Typ her Alcázar.
Mhm. Ja, gutes Beispiel.
Also einer, der halt ganz klar an Toren gemessen wird. Und der halt das hat, was du was du irgendwie nicht lernen kannst, so Näschen.
Ein reines Näschen.
Ein reines Näschen.
Ja, ja. Ja.
Und das wird er in Dortmund zur Aufführung bringen. Das wird ihm, glaube ich, in der Bundesliga leichter fallen als in der Champions League. Aber der wird wichtige Tore machen für Borussia Dortmund und sie werden ihn dafür mit der Senfte um Borsigplatz tragen. Das ist so ein Spieler, der so ein gute Laune Typ.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Es muss, aber um gute Laune zu verbreiten, reicht es ja nicht, dass er sich irgendwie die rote Nase aufzieht und dem Trainer die Mütze klaut, sondern
ganz genau. Er muss die Tore halt auch machen. Aber es ist halt auch eben nicht nur derjenige, der dem Trainer die Mütze klaut, sondern
hat geliefert
und ihn nass macht, sondern es ist halt auch der die wichtigen Tore schießt.
So war es in Köln, ja. Ja. Also es klingt fast nach so einer Unterwette für unsere Krimi-Bändung. Aber wir schauen mal. Wir werden das Ganze beobachten und mit Sicherheit wieder aus der Schublade holen. Genau wie das nächste Thema, was ähnlich emotional, glaube ich, ist, jetzt weniger aus Vereinssicht, sondern eher aus Sicht des allgemeinen Fußballfans. Es gab gestern wieder mal, kann man sagen, einen kuriosen Antrag an die FIFA. Nämlich vom Ausrichter der kommenden viel diskutierten Winter-WM in Katar, weil den Kataris eingefallen ist, dass es doch eigentlich viel cooler wäre, wenn sie das Eröffnungsspiel hätten. Und das haben sie ja laut Spielplan nicht, sondern es wäre eigentlich gewesen Holland gegen Senegal. Und sie wären, also der Katar gegen Ecuador wäre erst das dritte Spiel gewesen. Und jetzt ist dem Scheich, unserem Freund, der sich ja vorher auch mit uns da schon in diversen Gesprächen sehr darüber echauffiert hat, hat er gesagt, so, jetzt reicht's mir. Gianni, mach was.
Ja, tu was. Du wohnst hier gut.
Ja, du wohnst hier gut, auf unsere Kosten.
Hast ja alle Annehmlichkeiten. Wir haben uns da mal was überlegt.
Genau, wir würden gerne.
Ja, also ich kann das verstehen. Also die haben es ja deshalb so spät gelegt, damit du in Südamerika die Chance hast, zu einer einigermaßen Zeit dieses Spiel zu verfolgen. Also das ist alles nachvollziehbar. Ich kann nicht verstehen, warum sie nicht von vornherein gesagt haben, lass uns doch dieses Spiel dann Sonntag machen und den Rest machen wir dann.
Ne? Dann wär's wahrscheinlich gar nicht so ein Aufregerthema gewesen. Ne?
Weil jetzt hast du, wie viele Tage sind es noch?
100.
Gute drei Monate.
100.
Ja, also, ja, so. Also gute drei Monate hast du noch. Und jetzt musst du natürlich auch an der Logistik schrauben.
Ja, ich meine, es sind also Karten verkauft, es sind die Spielpläne stehen und so, ne, sind schon in irgendwelchen Sonderheften abgedruckt worden. Ja, es ist, also sorry, ich habe das jetzt so ein bisschen flapsig formuliert, weil ich es langsam echt fast nicht mehr ernst nehmen kann. Ne? Also was kommt als nächstes? Ja. Da wollen die auch erst im Halbfinale einsteigen oder nur gegen Gegner spielen, die in der Tabelle, in der Weltrangliste schlechter platziert sind. Oder nur wenn
der Zeitpunkt erschließt sich mir nicht. Die haben im April gelost. Ne?
Genau.
Die haben im April gelost.
Nein.
Dann sag doch immer oder immer Ende März.
1.
Wann
April
haben sie gelost?
War die Auslosung. Witzigerweise.
Also so.
Witzigerweise.
Ja. Ja. Haben am 1. Dann sagt man doch, Mensch, jetzt aber Ecuador, die haben ja sowieso die Zeiten und Orte haben sie offen gelassen. Das haben sie ja erst einen Tag später oder ein paar Tage später, haben sie dann den Spielplan bekannt gegeben. Da hätte man noch gesagt, also wir haben schon immer mit dem Gedanken gespielt, wir haben es natürlich halt nicht gesagt. Aber dadurch, dass wir jetzt gegen eine südamerikanische Mannschaft beginnen, als Katar, wir würden gerne, dass das Eröffnungsspiel nur noch auf einem besonderen Sockel steht. Wir gehen auf Sonntagabend 20 Uhr Ortszeit beispielsweise. Dass ganz Südamerika gucken kann. Und nicht mitten in der Nacht so. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe das, was du meinst. Und
wir schieben alles irgendwie ein bisschen rum und haben dann Montagabend trotzdem ein Spiel. Aber so ist es. Und das ist der Stand 3. April. Hier sind die Meldelisten für Hotels und Flug und keine Ahnung und alle sind darauf vorbereitet. Jetzt, wenn ihr dann bucht, dann bedenkt das bitte. So.
Ja, wäre der Aufschrei mit Sicherheit geringer gewesen, glaube ich auch. Hättest du irgendwie besser verkaufen können, so sieht's halt aus. Ach Mensch, da ist ja uns ja noch was eingefallen und das wäre ja eigentlich viel schöner. 2010 ist die WM vergeben worden, ne? Das ist jetzt 12 Jahre her. Ich weiß nicht, wie viele Jahre es gebraucht hat, bis dann jemand eingefallen ist oder aufgefallen ist. Ach, da ist es im Sommer ja ganz schön warm. Also können wir das nicht eigentlich besser im Winter machen? Das war ja auch schon so ein Ding, wo ich sage, okay, theoretisch hätte man da früher drauf kommen können, ne? Ähnlich wie mit diesem Eröffnungsspiel. Unabhängig davon, dass ich jetzt wirklich völlig losgelöst von Katar sage, ich finde es grundsätzlich nicht schlecht, wenn der Gastgeber oder der Titelverteidiger, wie es früher ja auch mal war, immer das Eröffnungsspiel austrägt. Also das finde ich eigentlich eine gute Regelung. Es ist jetzt irgendwie, hat es natürlich wieder ein Geschmäckle, wenn das jetzt im Nachhinein wieder geändert oder rückgängig gemacht oder angepasst wird für den Scheich. Und dass es so kommt, da sind wir uns, glaube ich, relativ einig.
Das wird so kommen, ja, klar wird so kommen. Ja, natürlich wird so kommen. Ja. Das ist, und in Ecuador feiern sie, also das gehört natürlich zur Wahrheit auch mit dazu, ne? Weil sie sagen, super, was für eine Ehre, jetzt haben wir noch ein Standalone-Spiel und die ganze Welt guckt
auf. Freut mich ja auch für Ecuador, wirklich. Also ganz, ganz im Ernst.
Nein, also das muss man schon auch immer mit dazu sagen. Also das ist ja für die ist es eine Riesenehre, eine Fußball-Weltmeisterschaft zu eröffnen.
Nochmal, ich gönne ihnen das total. Und ich gönne es auch von mir aus den Kataris, dass sie das Eröffnungsspiel machen. Nur A, haben es die Regularien eigentlich nicht vorgesehen und B, ist es jetzt halt nun mal schon, wie du richtig sagst, 4 Monate her. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Also warum dann nicht von Anfang an? Es macht einfach keinen Sinn und es ist absurd und zeigt die ganze, aus meiner Sicht, die ganze Perversität halt dieser Konstellation mit Katar und der FIFA. Die können im Prinzip machen, was sie wollen. Die können sich das aussuchen, wie sie es gerne hätten.
Sie können und machen.
Ja, genau, genau. Und das ist halt einfach, sorry, ich war jetzt am letzten Freitag, hatte ich die Ehre, beim Bundestrainer zu sein. Ein großes Interview mit Hansi Flick, jetzt auch 100 Tage vor WM-Start. Und da haben wir da auch nochmal viel drüber gesprochen, auch abseits des Protokolls, wie so die Wahrnehmung ist. Es fühlt sich ja keiner, habe ich das Gefühl, mit allen, denen ich rede, und du bist ja auch Teil des Ganzen, genau wie ich, es fühlt sich ja keiner so richtig wohl damit, unter welchen Umständen dieses Turnier zustande kam und wie es ist. Ich bin bei dir, du hast das ja schon oft betont, es ist jedem selbst überlassen, da einzuschalten oder hinzufliegen oder nicht. Der Flick hat mir zum Beispiel erzählt, er hat Kumpels aus seinem Heimatort, die würden da echt gerne hin. Und er sagte, die haben sich jetzt mal damit beschäftigt, Flüge, Karten und so weiter, Hotel, Unterkunft. Dachte, sie können sich das einfach nicht leisten. Und er sagte, das ist echt traurig, dass es sowas gibt, ne? Dass da eine gewisse Klientel von dem größten Fußballturnier der Welt einfach ausgeschlossen wird, unabhängig von irgendwelchen sexuellen Ausprägungen. Ne? Also zu sagen, Homosexuelle oder so sind, die dürfen sich da gar nicht frei bewegen. Das ist ja noch viel schlimmer. Aber du schließt das größte Fußballturnier. Fußball sollte eigentlich für alle da sein und du schließt im Prinzip viele aus. Da sind wir wieder
und so schließt sich dann der Kreis fast, da sind wir wieder am Anfang, dass es nur um Romantik geht. Und wenn die FIFA mit der Vergabe dieses Turniers eins unter Beweis gestellt hat, dass sie wirtschaftliche Interessen über alle anderen stellt. Und das zeigt es hat bisher kein Turnier so klar und so offensichtlich gezeigt wie die folgende Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist und das macht es auch für uns so schwierig. Also wir berichten über die sportlichen Ereignisse, wir berichten über das, was auch natürlich im Land passiert. Also wir werden sehr wahrscheinlich über den Tellerrand hinausblicken wie noch nie bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Aber das ist du bist in einer ständigen Rechtfertigungsrolle. Ja. Als Teilnehmer.
Als Teilnehmer, auch richtig. Richtig. Ja. Auch als Journalist, ne? Zu sagen, so, warum fahrt ihr da überhaupt hin? Warum boykottiert ihr das Ganze nicht? Klar, die Frage ist mir auch schon 100-mal gestellt worden, definitiv. Ja.
Weil es Millionen Menschen auf der Welt gibt, die es halt gucken werden. Und weil alle hinfahren und teilnehmen.
Die können.
Und weil jetzt der, weil jetzt die einzige Chance, die du jetzt noch hast, ist, ist dich die kritische Auseinandersetzung damit, die sportliche Berichterstattung logischerweise, mit dem klaren Ziel und dem klaren Auftrag, dass solche Umstände nicht mehr zu einer bei einer Fußball-Weltmeisterschaft stattfinden können. Und das ist also Ich glaube, auch die FIFA musste sich noch nie so kritisch mit dem Turnier oder so viel Kritik rund um Turnier gefallen lassen wie dort.
Ja, 78 war es, glaube ich, mal.
Ne? Ja, ja, genau. Also 78 war ähnlich. Ja. 78 war ähnlich, klar. Und wahrscheinlich werden das relativ perfekte Spiele. Ja, wo alle Beteiligten sagen, ja, bei 25 Grad und mitten im Winter und einer guten Infrastruktur.
Kurze und Wege Regen, und so, ja.
Das wird schon auch alles, das hat dann auch alles schon seinen Charme. Und das Besondere hat ja dann auch Charme. Und da sind wir dann halt auch einfach gefragt, als Berichterstatter, da entsprechende Hintergründe nochmal darzulegen und eben darauf hinzuweisen, dass es das so künftig nicht mehr geben kann.
Ja, das ist wäre ein sehr schönes Schlusswort, aber ich würde gerne auch vielleicht zwei, drei Sachen zu dem Termin mit Flick erzählen, weil es, glaube ich, ich es selber ganz spannend fand. Ich kam da an und auf einmal sah ich, dass da unten eine Mannschaft trainierte auf den Plätzen. Wir haben uns, das muss ich vorweg schicken, wir haben uns am neuen DFB-Campus getroffen, der ja kürzlich eröffnet wurde, haben wir auch schon drüber gesprochen. Und am Abend war das Eröffnungsspiel Eintracht gegen Bayern. Und die Bayern trainierten unten auf dem Campus, was vorher keiner wusste. Was aber natürlich aus DFB-Sicht und auch aus Sicht der Vereine natürlich absolut Sinn macht, dass sie da ihr Warm-up machen, sich gleichzeitig mal die Geschichte da angucken können. Ne? Da kam ja dann Brazzo gleich im Aufzug entgegen. Und das macht ja Sinn aus Sicht des DFB zu sagen, so, wir wollen das ja hier A, für alle öffnen, B, haben wir hier Top-Bedingungen und C, soll es ja auch so ein Ein und Aus hier geben. Ne? Das ist ja genau der Aufhänger, was sie sich gewünscht haben, dass da die Mannschaften, die Trainer, die Verantwortlichen ein und ausgehen. So. Und fand ich, war da sehr gut, sehr gutes Beispiel dafür, wie das in Zukunft gelebt werden soll. Ich hatte dann irgendwann mal die Frage gestellt, ob das denn auch für Amateure zugänglich sei, weil das weiß irgendwie so richtig keiner. Und tatsächlich, und den Hinweis wollte ich jetzt einfach auch nochmal nach draußen schicken, tatsächlich ist es so, dass der DFB zuletzt jetzt schon mal irgendwie zwei, drei Mannschaften dorthin eingeladen hatte, dort ein Kindertraining gemacht hat mit Benedikt Hövedes, der dabei war, und dass zukünftig da einfach die Möglichkeit gibt, wo man sich ganz normal bewerben kann mit seiner Amateurmannschaft, mit seinem Team, mit seiner Nachwuchsmannschaft, und sagen kann, wir würden uns das gerne mal angucken. Dann gibt es eine Führung, Training, kann man am Mittag essen und dann dampft man wieder ab. Also ich glaube, genauso soll es sein. Wenn das funktioniert und wenn das genauso umgesetzt wird, dann sage ich Daumen hoch.
Ja.
So.
Ja, stimmt.
Alles klar. Wolf, ich würde sagen, schick den Concierge da gleich, hol ihn rein, sag ihm, du bist jetzt weg, hast den Koffer gepackt und er kann den Wagen vorfahren.
Ja, das mache ich. Soll ich es genau so sagen?
Kannst schön Gruß bestellen und gib's genauso weiter. Ich wünsche dir was, mein Lieber. Am Wochenende vielleicht noch, wo bist du am Wochenende im Einsatz?
Ich bin da auf Schalke.
Ey, Sky, es gibt es jetzt, das sagst du jetzt. Sky. Am Ende, es gibt
Sky.
Ja. Es gibt das große Sky-Comeback.
Ich bin zurück auf Schalke. Ich freue mich, ich freue mich wirklich abnormal. Also, dass Schalke wieder in der Bundesliga ist. Ich habe das ja im Rahmen dieses Podcasts schon häufiger erzählt. Es gibt so viele gemeinsame Erlebnisse zwischen dem FC Schalke und mir in den letzten Jahren. Also inklusive auch, dass ich das bis vergangene Woche letzte Bundesligaspiel der Schalke gemacht habe in Köln, wo Köln dann die Relegation schaffte durch ein legendäres 1:0. Schalke war da schon wochenlang abgestiegen. aber die haben da auch nochmal alles, haben trotzdem nochmal alles reingehauen. So, und jetzt Heimspiel gegen Gladbach. Das wird schon gut. Also es ist für mich immer noch gefühlt so ein Bundesliga-Klassiker. Schalke Gladbach ist halt, hat halt Klang einfach und totalen Charme. Und jetzt sind die Gladbacher gut gestartet und bei den Schalkern sagst du, das ist Existenzkampf, Überlebenskampf von Spieltag 1 an. Jetzt haben wir in Köln ein bisschen Pech gehabt, jetzt mal gucken, ob das Schicksal einen ausgibt jetzt nächstes Wochenende. Ich freue mich sehr.
Und mal gucken, ob du erkannt wirst.
Ja, ey, das ist scheiße, was euer Kommentator da erzählt. Da heißt Kolaschinas.
Kolaschinas. Das hat ich fast schon wieder.
Sag dem das.
Ich fast schon wieder verdrängt. Ja. Aber ein wunderbar, ein besseres Schlusswort hätte ich geben können. Liebe Grüße an euch alle da draußen. Aus. Bleibt uns gewogen. Abonniert den Podcast bitte neu für diejenigen, die es wollen und nicht ohnehin schon getan haben. Wir sind jetzt hoffentlich auch bei Apple wieder ganz normal verfügbar. Ansonsten bei Spotify, bei Sportbuzzer, über rnd.de, wo auch immer ihr uns findet. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, sportlich bleiben. Ciao, ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.